Denn die ehemalige Außenministerin wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen. Das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 13. Juli, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Einen wunderbaren guten Morgen, den wünsche auch ich Ihnen, lieber Flavio von Witzleben, und all unseren Zuhörern.
Ja, Frau Kneißl, ich freue mich schon sehr auf unsere heutige Folge. Wir werden uns heute mit einem Treffen zwischen den Außenministern der USA und Russland beschäftigen, Netanjahus Besuch in Washington thematisieren, perfide Umsiedlungspläne der israelischen Regierung besprechen, sowie ein gescheitertes Misstrauensvotum gegen Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Aber zunächst, Frau Kneißl, bevor wir uns wie immer mit all diesen Themen befassen, Sie haben jetzt mir im Vorhinein berichtet, dass Sie ein paar Tage Urlaub haben und es mal etwas ruhiger ist jetzt zur Sommerzeit. Also wie war Ihre Woche und genießen Sie Ihre freie Zeit, Frau Kneißl?
Ja, ich genieße die unendlich. Also ich genieße vor allem nicht unterwegs zu sein auf Bahnhöfen, Flughäfen, Auto, Zug. Also das ist herrlich und großes Glück auch mit dem Wetter. Also am ersten Urlaubstag hat die Sonne hier angefangen, wirklich durch alles zu dringen. Wir haben im Schnitt jetzt meistens über 30, aber Gott sei Dank alles auszuhalten im Schatten und am Land, in einer Wohnung in Moskau wird es natürlich schwieriger. Daher bin ich froh, einfach hier draußen zu sein und gehe mit den Kindern und Tieren zweimal am Tag in den Fluss zum Schwimmen. Also es war eine gute Woche. Ich hatte zwar Kleinigkeiten dazwischen, aber auch einen herrlichen Ritt über die Felder gemacht, zur Abendsonne. Also bin dankbar, dass das alles möglich ist.
Ja, da mittlerweile weiß ich ja auch, welchen Fluss Sie meinen, wo Sie dort baden gehen und welche wunderschöne Region das ist, in der Sie dort leben. Und wenn dann noch das Wetter schön ist, ich sehe es jetzt gerade bei Ihnen, die Sonne scheint rein, dann ist das natürlich ein absoluter Traum, in dieser Region leben zu dürfen, 5 Stunden von Moskau entfernt. Das heißt, Sie haben da Ihre Ruhe. Da haben Sie alles richtig gemacht, Frau Kneißl. Dann lassen Sie uns auch gerne gleich einsteigen mit den geopolitischen Entwicklungen und Ereignissen jetzt der vergangenen 7 Tage. Und wir beginnen gleich mal mit, vielleicht einer der wichtigsten Meldungen, denn der russische Außenminister Sergej Lavrov hat sich jetzt am Rande des ASEAN-Gipfels in Kuala Lumpur mit dem US-Außenminister Marco Rubio getroffen. Er hatte dort einen Meinungsaustausch über die Beilegung des Krieges in der Ukraine, die Situation im Iran und Syrien sowie viele weitere internationale Fragen geführt. Und in Anknüpfung an die Vereinbarung des russischen und der US-amerikanischen Präsidenten, einschließlich derer, die nach dem letzten Telefongespräch jetzt am 3. Juli getroffen worden waren, führten die beiden Amtskollegen eine gründliche Konsultation über die gesamte Bandbreite der Themen auf der bilateralen Agenda. In der diesbezüglichen Erklärung hieß es, es fand ein substanzieller und offener Meinungsaustausch über die Regelung der Lage um die Ukraine, die Situation um Iran und Syrien und viele weitere Themen statt. Frau Kneißl, wie bewerten Sie diesen Akt der Normalisierung, diese Annäherung zwischen den USA und Russland?
Es ist fast schon eine Art Routine eingetreten. Also es wird von top-down regelmäßig miteinander konferiert. Wir haben mehrere Telefonate jetzt auf Präsidentenebene gehabt. Die Außenminister, die sich treffen, eben auch am Rande von multilateralen Sitzungen, wie eben den von Ihnen erwähnten ASEAN-Gipfel in Kuala Lumpur. Und wir haben natürlich auch auf Beamtenebene eine ganze Reihe von Verdichtungen, die stattfinden. Und das zeigt, dass das bilaterale Verhältnis Washington-Moskau etwas Größeres ist als jetzt, wenn ich unter Anführungszeichen sagen darf, nur das äußerst wichtige Dossier Ukraine. weil die beiden Außenminister haben sich in ihrem fast einstündigen Gespräch unter anderem über den Iran unterhalten. Das Urananreicherungsprogramm, hier spielt Moskau eine Rolle, weil es einfach das Vertrauen Teherans genießt und eine wichtige Rolle gespielt hat, auch im früheren Iran-Abkommen von 2015 und vielleicht auch wieder spielen könnte. Es geht um Syrien, es geht um den Weltraum, es geht um verschiedenste Fragen, die jenseits des Ukraine-Themas angesiedelt sind. Natürlich hat auch Rubio in seinen Interviews kurz danach gesagt, wir wollen eine Roadmap für die Ukraine, wir wollen Daten, wir wollen einen Kalender, wie es weitergeht, was kommt als nächstes. Und das hängt an vielen Faktoren, weil wir kennen die russische Position, die da lautet. Es geht um tiefe, tiefe Wurzeln dieses Problems. Die fangen nicht im Februar 2022 an. Und eine Feuerpause ist eines, aber die Lage, die Zukunft der russischsprachigen Bevölkerung in weiten Teilen der Ukraine ist wiederum etwas anderes. Und daher hier diese Positionen anzunähern, das ist weiterhin auf dem Tapet.
Ja, und parallel dazu kam jetzt diese Woche die Meldung rein, dass die USA auf Anordnung des Präsidenten Donald Trump die Waffenlieferung an Kiew erneut aufnehmen in einer entsprechenden Meldung auf der Webseite der US-Verteidigungsministeriums, Entschuldigung, hieß es dazu: Auf Anweisung des Präsidenten Trump sendet das Verteidigungsministerium zusätzliche Verteidigungswaffen an die Ukraine, um sicherzustellen, dass sich die Ukrainer verteidigen können, während wir an einem langfristigen Frieden arbeiten. Zuvor hatte jetzt Donald Trump am Montag dem ukrainischen Staatschef Zelensky bei einem Telefonat noch versichert, dass Washington der Ukraine so viel Militärhilfe wie möglich zur Verfügung stellen werden. Außerdem kam dann diese Woche auch noch die Meldung rein, dass Donald Trump dazu bereit ist, einen Gesetzentwurf zu unterzeichnen, der darauf abzielt, den Handel mit Russland unter bestimmten Bedingungen zu unterbinden. Im Falle einer Verabschiedung würde dann die vom Senator Lindsey Graham initiierte knochenbrecherische Gesetzgebung einen Zoll von 500% auf Länder erheben, die Öl, Gas, Uran und andere Waren aus Russland beziehen. Frau Kneißl, einerseits reden wir jetzt hier über eine Annäherung der beiden Länder, andererseits werden jetzt doch weiter Waffen geliefert. Ist Trump bereit, sich da wohl doch mit Russland derartig anzulegen? Also wie ist das einzuordnen, Frau Kneißl?
Ja, ich glaube, da tun sich viele schwer. Es wird in Moskau relativ nonchalant dazu gesagt, das ist Trump. Ja. Also er sagt heute A, morgen B und so ist er halt. Aber das alles soll uns nicht von der Arbeit abhalten. Man nimmt das zur Kenntnis, aber macht daraus kein Theater. Trump hat unter anderem gesagt, am Montag soll es zu einer großen Ankündigung gegenüber Russland kommen. Also vielleicht ist es dieses von Ihnen erwähnte 500% Zoll auf alle, die russisches Öl und Gas noch kaufen. Das würde Indien vor allem treffen, ein wichtiger Kunde russischer Rohstoffe, aber nicht nur die. Wir werden sehen, also ob das wirklich der Fall ist, weil man darf eines nicht vergessen, dass Trump, wir wissen nicht, in welche Richtung er wirklich geht. Es sieht manches danach aus, als würden sich jetzt viele zusammenraufen, um sozusagen 10-20% US-Zölle auf verschiedenste Waren zu akzeptieren. Das gilt vor allem für die EU-Exporte. Wie es sich verhält mit sogenannten zusätzlichen Russland-Sanktionen von US-Seite, die ja in den vergangenen 6-7 Monaten von Trump nicht unterstützt wurden, wird sich weisen. Aber wir haben eigentlich beobachtet, dass Trump sich immer wieder dreht und wendet. Also zum einen will er natürlich seine Normalisierung mit Russland. Das sagt ihm auch die US-amerikanische Wirtschaft. Da ist ein Interesse da. Und zum anderen gibt es natürlich politische Lobbys, die sagen, kommt gar nicht in Frage, mit Russland hier reinen Tisch zu machen, weil ja, dann fängt das Ukraine-Dossier an und viele andere Fragen. Also ich kann es Ihnen nicht sagen, wie es jetzt am Montag weitergehen wird, aber in Moskau selbst nimmt man das relativ kühl und sagt, so ist Trump, wir messen dem keinen größeren Wert mehr bei.
Mhm. Und wobei man aber einen größeren Wert dem beimessen sollte, was gerade von der Seite der Slowakei passiert oder geschieht. Die Slowakei weigert sich nämlich, das 18. EU-Sanktionspaket zu unterstützen, welches ja einen totalen Stopp russischer Gaslieferungen vorsieht. Robert Fico hat sich jetzt dazu geäußert. Er verteidigte diese Position. Er erklärte, dass die Slowakei dafür mit Strafmaßnahmen seitens der EU rechnen müsse, dass er jedoch bereit sei, den Kampf um die Souveränität zu führen und die nationalen Interessen seines Landes zu schützen. Der neu gewählte deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich darüber schon echauffiert und fordert die Slowakei zur Zustimmung dieser neuen Russland-Sanktion auf. Wie ist das einzuschätzen, Frau Kneißl?
Hochinteressant, weil vor 10, 12 Tagen gab es das erste Veto der Slowakei und zur Erinnerung für unsere Zuhörer noch mit der mit dem Fokus auf noch bedarf es im Außenpolitischen Rat der Europäischen Union eines Konsenses, also der Zustimmung aller. Man muss so lange etwas formulieren, dass alle dazu Ja sagen können. Und wir haben noch keine qualifizierte Mehrheit, wie beispielsweise in Wettbewerbsfragen, Landwirtschaft und so weiter. Und es gibt viele Stimmen schon seit Jahren, vor allem auch aus Berlin, die sagen, mögen wir doch eine ein Mehrheitsvotum einführen, weil dann haben wir nicht mehr diese kleinen Störenfriede wie beispielsweise Ungarn und Slowakei. Also das wird, womit sich dann die Großen sozusagen das untereinander ausmachen können. Und vor 12 Tagen hieß es dann noch relativ großspurig aus der Kommission und einigen europäischen Hauptstädten, na gut, wir werden hier noch parlieren und palavern und dann werden die Slowaken schon Ja sagen. Aber auch ein zweites Mal gab es ein Nein, ein Veto seitens Bratislavas. Und das ist insofern interessant, weil ja auch die Kommission im August die Pforten schließt und dann sozusagen eigentlich im Sommer nicht sehr viel weitergeht. Das heißt, wenn die sich nicht hier einigen können in den nächsten Tagen, dann stockt wirklich dieses 18. Sanktionspaket. Hauptthema für die Slowakei ist die Frage Erdöl- und Erdgaslieferungen. Das gilt auch für Ungarn. Ungarn hat sich diesem Veto diesmal nicht angeschlossen, vielleicht auch aus Sorge um das Einfrieren von EU-Geldern, Kommissionsgeldern, die ja Gelder der europäischen Steuerzahler sind, an Budapest. Aber die Slowakei hat hier offenbar freiere Hand. Und das ist die Situation. Und wir sehen eigentlich zumindest eine schwere atmosphärische Störung, weil, wenn ich hier vielleicht auch noch anfügen darf, ein anderes, ziemlich kleines EU-Land hat jetzt eine große Debatte losgetreten, was die Erhöhung des NATO-Budgets auf 5% des Bruttonationalprodukts anbelangt, nämlich Slowenien. Slowenien ist ein Land, das ich recht gut kenne. Ich habe dort fast 15 Jahre immer wieder unterrichtet, über das Land geschrieben. Ich erinnere mich sehr gut, wie euphorisch ein Land wie Slowenien Ende der 90er Jahre den NATO-Beitritt vorbereitete. Und NATO-Beitritt war eigentlich für all diese mitteleuropäischen Staaten Nummer eins. EU-Beitritt war dann sozusagen, okay, dann nehmen wir den Supermarkt auch mit. Aber wir sehen jetzt, dass rund um diese Erhöhung des NATO-Budgets auf 5% des Bruttonationalprodukts doch einige Staaten sagen, wie wird sich das ausgehen? Ja? Das heißt, NATO und EU, wo vieles miteinander verknüpft ist und wo sich einfach vieles jetzt auch wirklich rein an den Zahlen spießt. Ja? Da müssen wir gar nicht in irgendwelche ideologischen Debatten reingehen. Ist Zelensky der richtige Mann der Zukunft oder nicht? Berlin, Wien, Paris sagen, Zelensky ist unser Mann. Das ist gar nicht das Thema für Staaten wie Slowenien, Slowakei, Ungarn. Da geht es wirklich um ganz klare mathematische Fragen. Wir brauchen russische Energie oder, wie im Fall von Slowenien auch, wir können nicht 5% unseres Wirtschaftsaufkommens für Aufrüstung zahlen. Das geht sich nicht aus. Ja? Wir haben auch noch andere Budgetthemen. Und das ist, würde ich sagen, im Sommer 2025 jetzt einmal eine schwere atmosphärische Störung in Brüssel, sowohl eben auf EU- als auch auf NATO-Ebene. Und das ist nicht zu unterschätzen, dass das 18. Sanktionspaket hier nun in Schwebe ist.
Mhm. Ja, und Frau Kneißl, wir beschäftigen uns hier vor allen Dingen auch mit dem Entstehen einer multipolaren Weltordnung, so auch der Titel unseres Podcastes. Und im Zuge dessen hat jetzt an diesem Sonntag der BRICS-Gipfel in Rio de Janeiro stattgefunden. Und dort hat mit mahnenden Worten Brasiliens Präsident Lula da Silva am Sonntag dieses Gipfeltreffen der BRICS-Staaten eröffnet. Er sagte, dass die UN erlebten im 80. Jahr ihres Bestehens ein beispielslosen Bedeutungsverlust. Auch das Weltgesundheitssystem sei deutlich geschwächt, womit er auf den Austritt der USA aus der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, anspielte. Und schlimmer noch, er sagte, die regelbasierte Ordnung ist tot, ebenso die Mechanismen zur friedlichen Konfliktregulierung. Und ja, die wichtigste Meldung im Zuge dessen ist, dass sich zwischen den USA und Brasilien ein ernsthafter Handelskonflikt andeutet. Auslöser ist die Ankündigung von US-Präsident Trump, Strafzölle in Höhe von 50% auf brasilianische Exporte zu verhängen. Ein Schritt, der nicht nur Brasilien, sondern auch andere BRICS-Staaten treffen sollen. In einem Schreiben an den brasilianischen Präsidenten Lula da Silva kündigte Trump die Einführung neuer Zölle ab dem 1. August an. Diese seien notwendig, um eine angeblich sehr ungerechte und nicht reziproke Handelsbeziehung zu korrigieren. Frau Kneißl, zum einen findet da jetzt dieses BRICS-Treffen in Rio de Janeiro statt. Andererseits bahnt sich dieser Handelskonflikt zwischen den USA und Brasilien an. Wie ist das alles einzuordnen, Frau Kneißl?
Ja, vielen Dank für die interessanten Zitate, die Sie mit uns geteilt haben, was Präsident Lula rund um den BRICS-Gipfel sagte und was auch passierte. BRICS hat ja bis heute keinen echten Rechtscharakter im Sinne einer richtigen multilateralen Institution. Aber BRICS versteht sich immer mehr als auch ein Ersatzforum, wo die Vereinten Nationen scheitern. Und erinnern wir uns, dass auch die brasilianische Regierung sehr klare Worte gefunden hat, was das Vorgehen Israels im Gazastreifen und andernorts anbelangt. Also hier weiß die brasilianische Diplomatie noch in Erinnerung zu rufen, was ist Völkerrecht, was schreibt das Kriegsvölkerrecht, die Genfer Konventionen vor, wenn es um Kriegsführung geht. Und das alles ist auf EU-Ebene, Deutschland, Frankreich sozusagen verloren gegangen. Aber hier melden sich Staaten wie Brasilien und Südafrika regelmäßig zu Wort, um den noch verbleibenden multilateralen Institutionen wie dem Internationalen Gerichtshof, wo ja Südafrika ein Verfahren gegen Israel eingeleitet hat, einfach in Erinnerung zu rufen. Wir sehen ja auch im Israel-Iran-Konflikt das Scheitern der IAEA, der Atomenergiebehörde, die hier vielleicht auch jedenfalls ihr Image, aber vielleicht sogar ihre Legitimität in den Augen vieler Mitglieder verloren hat, weil einfach niemand in der IAEA, also der Generaldirektor Grossi, nicht klare Worte gefunden hat zugunsten des Irans. Rein was die rechtliche Lage anbelangt, wir sprechen da jetzt nicht von von militärischen Fragen. Und das sind die Entwicklungen. Daher ein Aufweichen existierender internationaler Institutionen wie gerade der UNO wird von manchen debattiert. Also ich höre das immer wieder lese das in Artikeln, höre das in bestimmten Debatten. Persönlich bin ich immer noch jemand, der sagt, würden wir heute die UNO neu erfinden wollen, würden wir eine Satzung der Vereinten Nationen neu schreiben wollen, es würde uns nicht gelingen. Es gelang im Frühjahr 1945 vor dem Hintergrund der Erschöpfung aller, der Nachwehen des Zweiten Weltkrieges, der noch nicht zu Ende war, aber die Pazifische Front, Hiroshima, die US-Atombombenabwürfe und so weiter. Aber die Satzung der Vereinten Nationen, die Idee, das Konzept ist nicht umgesetzt. Das ist ein Fakt, eine Tatsache. Aber es würde uns heute sicherlich nicht gelingen, so einen Text noch einmal zu Papier zu bringen. Dafür ist die Welt wirklich zu fragmentiert. Vergessen wir nicht, das waren damals 1945 zwei, drei Dutzend Staaten, die das machten. Es gab noch nicht den afrikanischen Kontinent. Das waren alles noch britische, französische, portugiesische Kolonialbesitze. Also es war noch eine relativ monolithische Welt, in der einige Mächte das Sagen hatten. Und in dieser Welt von heute doch mehreren Zivilisationen, Kulturkreisen, Selbstbewusstsein, das gewachsen ist, wird es wahrscheinlich schwieriger werden. Aber die UNO hat einen gewaltigen Legitimitätsverlust. Diesen Handelskrieg zwischen Brasilien und USA anbelangt, der ist von einer, glaube ich, unmittelbaren Bedeutung für die US-Konsumenten und könnte daher von Trump auch wieder zurückgepfiffen werden, was er gerade angeordnet hat, weil, wenn ich das kurz einordnen darf, jetzt rein von Zahlen, warum hat Trump einen 50% Zoll auf brasilianische Güter verhängt? Sein Motiv ist, die USA unabhängiger zu machen von brasilianischem Kupfer und anderen wichtigen Rohstoffen. Also wenn wir über die Reindustrialisierung der USA sprechen, dann möchte Trump einfach auch viel, viel mehr an technischer Souveränität für die USA zurückgewinnen. Und dazu gehört auch der Bergbau. Die USA sind ein reicher Kontinent, in gewisser Weise ein riesiges Land, fast ein Kontinent. Aber Washington hat seine Rohstoff-Bergbau, Mining-Fragen und so weiter ja seit 1945 ausgelagert. Also Öl wurde jahrzehntelang aus dem arabischen Raum bezogen, bis man dann wieder anfing, eigenes Öl und Gas zu produzieren, Stichwort Fracking, und damit zum Öl- und Gasexporteur sogar aufgestiegen ist in den letzten 15 Jahren. Aber Trump geht es im Fall von Brasilien vor allem um Kupfer. Wenn nun diese 50% wirklich umgesetzt werden, dann wird sich das auch für die US-Konsumenten umsetzen in ihrem täglichen Kaffeeverbrauch, weil auch brasilianischer Kaffee sozusagen teuer wird. Also es rumort in den USA schon die großen Röstereien Kaffee ist einfach Coffee to go, und das ist Teil des amerikanischen Lebensstils. Und wer den amerikanischen Kaffee kennt und italienischen, kennt den Unterschied auch, aber nichtsdestotrotz, Kaffeepreis ist auch ein global gehandelter Fakt, also es wird global gehandelt. Und für die USA ist Brasilien der wichtigste Kaffeelieferant. Also ich würde nicht ausschließen, das mag jetzt vielleicht etwas kurios klingen, aber dass Trump auch hier wieder die Reißleine zieht, weil ihm die Leute sagen, sie können uns nicht auch jetzt noch unseren Morgenkaffee wegnehmen, ja, den Frühstückskaffee. Also alles ist drinnen. Motiv, wie gesagt, im Handelskrieg war Kupfer. Folgen für den Kaffeemarkt sind im Moment das große Thema in der US-amerikanischen Wirtschaftsdebatte, wie ich verschiedensten US-Wirtschaftszeiten in den letzten Nächten entnehmen konnte.
Ja, wo kämen wir denn dahin, Frau Kneißl, wenn der bequeme Amerikaner nicht mehr seinen günstigen Kaffee bekommen würde? Was würden Starbucks und Co. sagen? Wir werden sehen, wir werden es beobachten. Aber bleiben wir mal noch in den USA, denn dort hat jetzt US-Präsident zu Wochenbeginn den israelischen Premierminister Netanyahu im Weißen Haus empfangen. Ja, und dabei ging es vor allen Dingen auch um Nahost und die Entwicklungen vor Ort. Zu Beginn des Dinners, sie haben sich dort zum Abendessen getroffen, erklärte Netanyahu dort vor der anwesenden Presse, dass er Trump in einem Brief für seine Bemühungen um Stabilität im Nahen Osten für den Friedensnobelpreis nominiert hat. Er erklärte, ich zitiere ihn einmal, er schmiedet Frieden, während wir hier sprechen, in einem Land, in einer Region nach der anderen. Ich möchte Ihnen, Herr Präsident, den Brief überreichen, den ich an das Nobelpreiskomitee geschickt habe. Darin werden Sie für den Friedensnobelpreis nominiert, der wohlverdient ist, und Sie sollten ihn bekommen. Ja, die anwesenden Journalisten wollten zudem vom US-Präsident eine Stellungnahme zur weiteren Planung der USA und Israels zum weiteren Vorgehen in Gaza erfahren. Dazu schreibt die Washington Post, zitierend, ich gehe nochmal drauf ein, auf die Frage, ob ein Friedensabkommen mit dem Gazastreifen immer noch die Umsiedlung der Bewohner des Gazastreifens beinhaltet, lenkte Trump die Frage an Netanyahu ab, der sagte, Trump habe eine brillante Vision, die die Umsiedlung der Bewohner des Gazastreifens in andere Länder beinhaltet. Das nennt man freie Wahl. Wenn die Menschen bleiben wollen, können sie bleiben. Aber wenn sie gehen wollen, sollten sie auch gehen können, sagte Netanyahu. Es sollte kein Gefängnis sein. Es soll ein offener Ort sein und den Menschen die freie Wahl lassen. Frau Kneißl, was sagen Sie denn zu diesem Treffen und was sagen Sie auch zu der Tatsache, dass Donald Trump jetzt für sein Vorgehen im Nahen Osten, zumindest von Netanyahu, für den Friedensnobelpreis nominiert worden ist?
Das Nobelpreiskomitee hat, glaube ich, schon seit vielen Jahren so seine tiefen Mankos und hat in vielen Bereichen versagt. Also lassen Sie mich hier sehr, sehr weit in die Geschichte zurückgreifen, aber es ist ein Momentum, das mich immer fasziniert hat. Als der Vietnamkrieg durch einen größeren Waffenstillstand beigelegt wurde, an dem Henry Kissinger einen großen Anteil hatte, wurden Henry Kissinger und sein vietnamesischer Counterpart, ich bitte um Verzeihung, es entfällt mir jetzt der Name, muss ich nachschauen, aber ich habe für diesen Mann großen Respekt, hat dieser Vietnamese gesagt, nach all dem Gemetzel fühle ich mich nicht in irgendeiner Weise berechtigt, hier den Friedensnobelpreis entgegenzunehmen. Das heißt, der vietnamesische Unterhändler und Zuständige für diesen Waffenstillstand hat den abgelehnt. Ich meine, dass der Friedensnobelpreis wirklich schon über Jahrzehnte hindurch das verloren hat, wofür ursprünglich gemacht war, nämlich Personen auszuzeichnen, die sich wirklich für eine umfassende Verbesserung einer Kriegssituation oder was auch immer eingesetzt haben. Und das so viel zur Frage des Nobelpreises grundsätzlich. Also wäre ich ein Berater von Trump, würde ich ihm auch sagen, sei vorsichtig, weil auch dein Kollege Obama hat ihn erhalten, nur für Lächeln. Das war kurz nach einigen Monaten im Amt, da hatte Obama noch überhaupt nichts getan, außer Drohnen über Afghanistan abwerfen lassen. Die EU hat den Friedensnobelpreis bekommen. Ja, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist, glaube ich, jetzt 10-12 Jahre her. Die EU gehört heute mit ihrer Kriegstreiberei zu einem der wesentlichen
Wirtschaftsinstitutionen.
Für die Rüstungsindustrie, die gerade einen Neustart unternimmt in Deutschland und in der Ukraine mit gemeinsamen Projekten. Also ich wäre vorsichtig beim Friedensnobelpreis und würde den eher zurückweisen. Aber es zeigt dieser Besuch von Trump von Netanyahu bei Trump eines noch einmal, vielleicht auch eine interessante Zahl. Es ist der 4. Besuch Netanyahus seit dem Amtsantritt von Trump Ende Januar. Er war ja der Erste, der ihn gleich besuchte. Er besucht ihn sehr oft und trifft viele andere US-Offizielle da und dort. Es zeigt sich eines neuerlich, was bedauerlicherweise die Konstante in der Nahostpolitik der USA ist. Washington sieht fast alles in der Region durch die Brille Israels. Washington hat selten noch seine ganz eigenen Interessen hier aufgetischt und gesagt, wir wollen dieses oder jenes. Also viele US-Regierungen taten sich schwer auszutarieren, die Interessen Israels versus Interessen einiger arabischer Staaten. Und da gab es zumindest mehrere Zugänge. Jetzt haben wir eine US-Regierung, die nicht nur auf Ebene des Präsidenten, sondern in vielen anderen Bereichen, in die Präsidentenfamilie hinein natürlich auch mit ihren Geschäftsinteressen, die Position Israels und nur diese Position einbezieht. Das heißt, diese Aussage Trumps, wir geben euch die Wahl, geht weg. Es hat ja geheißen, nach Ägypten oder nach, er hatte auch vorgeschlagen, Syrien, Palästinenser anzusiedeln, Jordanien. Da sprangen sofort diese Regierungen auf die Barrikaden und sagten, kommt überhaupt nicht in Frage. Oder ihr werdet, wenn ich so sagen darf, vernichtet. Ja? Also es geht ja nicht darum, dass die Leute dort bleiben können. Was sich täglich abspielt im Gazastreifen und auch im Westjordanland, ist ja eine Vernichtung. Es sind Hungerblockaden. Es gehen jede Nacht Raketen auf Gaza nieder. Und es ist aber offenbar die Hamas immer noch in der Lage, auch Militärkonvois der Israelis anzugreifen. Es gab diese Woche, ich glaube, 8 Tote auf israelischer Seite im Militär. Selbstmorde, eine wachsende Zahl von israelischen Soldaten, die sich das Leben nehmen nach ihren Einsätzen. Und das heißt, die Lage ist alles andere, als dass man jetzt sagen könnte, seht her, hier soll nun jemand den Friedensnobelpreis erhalten.
Ja, ganz im Gegenteil. Und Donald Trump hat auch innerhalb seiner Bewegung, der MAGA-Bewegung, verliert er immer mehr an Reputation. Vor allen Dingen jetzt, wenn wir noch auf die Causa Jeffrey Epstein zu sprechen kommen. Dort hatte er ja im Zuge des Wahlkampfes große Veröffentlichungen, vor allen Dingen auch dieser sogenannten Client-List, der Kundenliste von Jeffrey Epstein, versprochen. Jetzt gibt es neue Meldungen des FBIs, in dem davon nicht mehr die Rede ist. Die US-Nachrichtenseite Axios erklärte dazu, ich zitiere einmal, das Justizministerium von Präsident Trump und das FBI sind zu dem Schluss gekommen, dass sie keine Beweise dafür haben, dass der verurteilte Sexualstraftäter und in Ungnade gefallene Finanzier Jeffrey Epstein einflussreiche Persönlichkeiten erpresst, eine Kundenliste geführt hat oder ermordet wurde, wie es aus einem Memo hervorgeht, das Axios vorliegt. Der ehemalige Best Buddy von Donald Trump, Elon Musk, hat das Ganze jetzt auch schon mehrfach bei Twitter kommentiert. Er hatte ja auch eins gesagt, dass Donald Trump selber auf dieser Client-List, auf dieser Kundenliste steht. Er hat sich jetzt auch sehr, sehr verwundert und irritiert darüber gezeigt und angekündigt, eine eigene Partei gründen zu wollen. Was passiert da gerade in diesem Streit zwischen Elon Musk und Donald Trump zum einen und zum anderen, wie ist dieses Vorgehen jetzt des FBIs zu bewerten? Es gibt erst sollte es eine Kundenliste geben, jetzt gibt es anscheinend gar keine Kundenliste. Also können Sie da, Frau Kneißl, ein wenig Licht ins Dunkel dieser Irrungen bringen?
Ja, ich versuche. Also ich habe das auch immer nur aus aller Ferne betrachtet, aber mich wunderte bei der Verurteilung von Ghislaine Maxwell, der früheren Lebensgefährtin des verstorbenen Epstein, wie immer er nun verstorben sein mag. Die sitzt seit 3 Jahren in Haft, ich glaube in einem britischen Gefängnis oder US-amerikanischen, aber ich glaube, sie ist in London in Haft. Ich glaube, sie wurde vor 20 Jahren verurteilt, weil sie ja auch eine Rolle gespielt hat, indem sie junge Mädchen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, also in diese auf diese Insel brachte, wo dann eben offenbar größere Orgien stattgefunden haben sollen. Unter anderem war ja auch ein Sohn von Queen Elizabeth, Prinz Edward, Andrew war drin verwickelt. Das ist, glaube ich, sogar auch also gerichtlich festgehalten. Es wurden dann Schutzgelder gezahlt. Aber Ghislaine Maxwell könnte sozusagen auch noch auspacken, weil sie war involviert. Und das Kuriose ist, dass Frau Maxwell einsitzt, aber eben keiner der damaligen Gäste, was immer dort passieren sein mag. Und es gibt jetzt offenbar ein Berufungsverfahren von Frau Maxwell und da könnte sozusagen auch noch manches vielleicht hochkommen, was im Moment das FBI nicht hochkommen lässt. Und ich habe den Eindruck, dass ein großer Anteil der Wählerschaft von Trump sich ziemlich gefoppt fühlt, weil sie wollten ja genau dieses wissen und es war ein großes Wahlversprechen. Justizministerin Pam Bondi hat auch noch gesagt, ja, es ist Frage der Zeit, wir werten das alles aus, aber es wird eine Bombe geben. Dazu ist es nie gekommen. Im Gegenteil, die US-Regierung verkündet jetzt eigentlich genau dieselben Sätze, die wir von vorher kennen. Er habe Selbstmord begangen und diese Liste gibt es nicht. Also das kannten wir aus früheren Statements. Und die Wählerschaft, also Make America Great Again, lasst uns reinen Haushalt machen, all das, was sozusagen so in diesem Bereich dunkler Staat, Pädophilie und so weiter hineinreicht, große Themen, die teilweise auch in etwas wirre Verschwörungsideen gemündet haben. Aber man riskiert natürlich hier wieder mehr im Verschwörungsbereich zu sein, wenn man nicht die Dokumente auftischt. Und ob es nun diese Kundenlisten gegeben hat oder nicht, aber es gab Korrespondenzen, es gibt vielleicht auch Videomaterial und das alles fehlt. Elon Musk, der ja sich ein Gefecht mit Trump nun schon seit mehreren Monaten liefert, wo es kurzfristig aussah, als würden sich die beiden sozusagen wieder eins werden und ihren Streit, ihr Kriegsbeil begraben. Aber Musk, interessant, hat nun eben eine neue Partei gegründet, was sehr, sehr schwierig ist in diesem Bipartisan, also in diesem Zweilagersystem, eine dritte Partei bringen. Das haben schon viele vor ihm probiert. Musk, der reichste Mann, noch reichste Mann der Welt, der über Algorithmen aller Art verfügt, der Pionier im Bereich künstliche Intelligenz ist und war, greift nun zu einem so, ich würde fast sagen, altmodischen Instrument einer Parteigründung zurück. Das ist ja dann doch interessant, weil da zeigt sich wieder, dass Algorithmen und Social Media nicht ausreichen, will man wirklich etwas verändern. Also gründet man eine Partei. Ob Musk das Zeug dazu hat, weiß ich nicht. Es ist ihm jetzt auch vor einigen Tagen die Direktorin, die Chefin von X abgesprungen, die letzten zwei Jahre sozusagen X führte, als er es übernahm. Ich habe den Eindruck, Musk verzettelt sich. Er sollte vielleicht mehr sich seinen Firmen widmen, weil hier könnte ihm wirklich noch einiges Ungemach drohen. Nicht nur von Trump her, sondern schlichtweg einfach von den Kunden, die einige seiner Produkte nicht mehr kaufen wollen. Nicht unbedingt aus ideologischen Gründen, sondern aus fachlichen Gründen, weil das Elektroauto nicht das hält, was man angekündigt hat. Also er hat jetzt sozusagen den Weg eingeschlagen in diese fast verzopfte alte Parteienlandschaft und zu sagen, ich mache eine Partei und verändere die USA. Und es reichte schon, wenn wir sozusagen genug Abgeordnete haben, die gewisse Gesetze blockieren können, wie wie ein Budgetvorhaben. Also das ist seine Motivation. Trump, Musk will nicht Präsident der USA werden. Er weiß, dass das nicht geht. Er ist in Südafrika geboren. Und daraus machen ihm jetzt auch immer mehr Leute aus dem Trump-Umfeld einen Strick. Inklusive Donald Trump, der ja auch meinte, er soll seine E-Autos nehmen und zurück nach Südafrika gehen, wo er hingehört. Also da sind schon sehr, sehr harte Sätze gefallen. Also vielleicht ein letzter Satz noch zu Big Tech. Ich habe das heute früh noch gelesen. Big Tech macht mittlerweile, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 33% aller Finanztransaktionen in den USA aus. Das ist ein Drittel der US-Wirtschaft. Hat aber doch eine sehr fragile Unterbau, weil wir haben das gesehen im Jahr 2000, wer sich noch zurückerinnert, damals im September 2000 gab es die große Internet-Bubble, weil man sah, dieser Internetbereich, der ist auch nicht ein grenzenloser Markt, der immer nur wächst. Und dieser gesamte Big-Tech-Bereich könnte in den USA noch korrigiert werden. Das wäre nun sozusagen das nette Wort. Aber es könnte krachen. Und einer, der dann am stärksten krachen würde, wäre Elon Musk.
Mhm. Ja, und hier vielleicht auch noch abschließend von meiner Seite angefügt, ein Mann wie Elon Musk, der ein Visionär ist, der ein Revolutionär ist, wie der nun auf die Idee kommt, eine Partei zu gründen, das erschließt sich auch mir nicht ganz. Da hätte auch ich etwas mehr erwartet von ihm, aber wir werden sehen, wer weiß, vielleicht wird diese Partei ja bald zur wichtigsten Partei der USA. Bei all dem, was Elon Musk bisher entwickelt hat, wird es mich kaum wundern. Frau Kneißl, und lassen Sie uns zum Abschluss unseres heutigen Podcasts noch nach Brüssel schauen, denn dort hat jetzt ein Misstrauensvotum stattgefunden gegen EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Dies ist erwartungsgemäß gescheitert. Lediglich 175 Abgeordnete des EU-Parlaments sprachen von der Leyen ihr Misstrauen aus. 360 stellten sich bei der Abstimmung hinter von der Leyen. 18 enthielten sich. Die zur Absetzung der Kommission notwendige Zweidrittelmehrheit wurde damit klar verfehlt. Dass die Abstimmung scheitern würde, war bereits im Vorfeld klar geworden. Die Linken wollten schon deswegen nicht für den Antrag stimmen, weil er von der Fraktion der bösen Rechten eingebracht worden war. Die Sozialdemokraten haben sich mit der Zusage von der Leyen, den europäischen Sozialfonds im mehrjährigen Finanzrahmen mit 150 Milliarden Euro ausstatten zu wollen, kaufen lassen. Und die Grünen stimmten ebenso wie die Linken für von der Leyen, um die Rechten im EU-Parlament nicht zu stürzen. Frau Kneißl, dieser Misstrauensantrag, dieses Misstrauensvotum ist nun gescheitert. Wäre das noch die letzte Hoffnung gewesen, um da innerhalb der EU vielleicht doch noch, damit da doch noch etwas Bewegung zustande kommt, vor allen Dingen in Fragen rund um den Umgang mit Russland? Oder ist das für Sie auch erwartungsgemäß gewesen?
Ja, es war mathematisch betrachtet, war klar, dass es sozusagen nicht unterliegen würde. Und sie war sich ihrer Sache so sicher, Frau von der Leyen, dass sie auch gar nicht in Brüssel anwesend war. Sie war halt in Rom zu dem Zeitpunkt. Das heißt, sie zeigte dem Ganzen ihre kalte Schulter. Vielleicht hätte sie mehr Charakter, wäre sie hingegangen und sich sozusagen dem Ganzen gestellt und in der Debatte gewesen. Das war sie nicht. Sie hielt eine Rede am Montag, in der sie sozusagen nur wieder Russland und China verdammte. Aber die Liste dieses Misstrauensvotums, die Gründe war, ist lang. Also das fängt an mit dem SMS-Geschäften für den Einkauf von Impfserum in Milliardenhöhe, wo es nie eine protokollarische Aufarbeitung oder eine richtige Darstellung oder vor allem, lassen Sie mich das sagen, es gab nie eine Ausschreibung. Ja, das war der Hauptgrund. Und wer im öffentlichen Bereich tätig ist, weiß, dass man ab einer bestimmten Höhe, und ich glaube, die geht eigentlich schon los bei 100.000 Euro, dass man da eine öffentliche Ausschreibung machen muss. Wir kennen die Finanzskandale rund um die Rechten, also Le Pen, dieses und jenes, dass da Gelder verschoben wurden. Ja, da gab es Finanzskandale, aber der größte Finanzskandal ist wahrscheinlich, dass die Kommission Impfserum kaufte, wofür es nie eine Ausschreibung gab. Ja? Und dass das wirklich offenbar nur per SMS funktionierte. Das war der Beginn der Liste und das geht dann weiter eben bis hin zur Tatsache, dass eigentlich die Kommissionspräsidentin gemeinsam mit ihrem unmittelbaren Umfeld nunmehr Kompetenzen für die Kommission bereits arrogiert hat, also an sich herangezogen hat, die laut Vertrag von Lissabon 2009 weiterhin im Bereich der Nationalstaaten sind, wie beispielsweise Energiepolitik. Ja. Die Kommission kann auch nicht Waffen einkaufen. Ja. Dafür hat sie nicht das Mandat. Aber all das macht mittlerweile die Kommission unter von der Leyen. Das war alles Teil dieses Misstrauensantrags. Ich würde sagen, für die Geschichtsbücher ist es wichtig, dass es dieses Misstrauensvotum gab. Wie immer die Geschichte geschrieben werden mag in 30, 40 Jahren. Aber der Anfang vom Ende einer europäischen, auf Verträgen aufgebauten Integration, der ist voll im Gange. Ja. Also es hat nicht jetzt mit von der Leyen begonnen, es hat meines Erachtens schon begonnen mit den vielen Verletzungen rund um Maastricht, Budget, Treue etc. Also da haben Deutschland und Frankreich die ersten Schritte getätigt, um all das aufzuweichen, was man durch Verträge festgeschrieben hatte. Und ich persönlich war immer sehr angetan als Juristin von der Tatsache, dass Verträge Recht die europäische Integration sozusagen die Basis legte. Nur, wie ich selbst seit Jahr und Tag sagte, also ich habe vor 5 Jahren angefangen, das Buch zu schreiben, das letztes Jahr veröffentlicht wurde, also eigentlich 2022 erst geschrieben, aber vor 5 Jahren war mir klar, dass da vieles im Argen liegt und 2022 begann ich dann eben an dem Manuskript Requiem für Europa, weil die Europäische Union alles, was Rechtsstaatlichkeit anbetrifft, aufgegeben hat. Und dieses Misstrauensvotum ist ein wichtiges Beispiel zur Illustration dieses Niedergangs des allen rechtsstaatlichen Denkens und Arbeitens auf EU-Ebene.
Das sind starke abschließende Worte, Frau Kneißl, für diesen heutigen Podcasts. Ich bedanke mich immer recht herzlich bei Ihnen für Ihre kompetenten Einschätzungen und wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes, hoffentlich sonniges Wochenende. Vielleicht gibt es ja noch den ein oder anderen Ausritt mit dem Pferd und freue mich, Frau Kneißl, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen.
Vielen Dank, lieber Flavio von Witzleben. Ihnen wünsche ich sichere Kilometer. Sie sind heute noch viel unterwegs von Berlin Richtung Süden Deutschlands. Und danke für das angenehme Gespräch und all unseren Zuhörern. Ein friedliches, gesundes Wochenende.
Ja, das wünsche ich unseren Zuhörern auch an Sie. Vielen Dank, dass Sie hier heute wieder mit dabei waren bei einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.